Ich habe vor ein paar Jahren in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, oben im vierten Stock. Und Gott sei Dank hatte das Gebäude einen Aufzug. Und wenn man in den Aufzug reinkam, da hat man unter diesen Tasten für die Etagen so ein kleines Schild gesehen. Und da stand dann die maximale Traglast von dem Aufzug drauf. Ich weiß nicht mehr, 650 Kilo oder keine Ahnung. War ein kleiner Aufzug, aber für mich hat es auf jeden Fall gereicht. Aber es war ein sehr kleines Schild. Das konnte man leicht übersehen. Ich weiß nicht, ob das jeder überhaupt mitbekommen hat. Und wenn vielleicht jemand eingestiegen ist, der die deutsche Sprache überhaupt nicht beherrscht, der hätte das gar nicht verstehen können. Und wir hatten in der Nähe noch ein Gebäude von den örtlichen Stadtwerken. Irgendein Gebäude, wo Hochspannungsapparate drin standen, hatte was zu tun mit der örtlichen Stromversorgung. Da stand nicht einfach ein kleines Schild an der Tür. Da war ein riesengroßes gelbes Warndreieck. Da stand auch nichts drauf. Da war einfach nur eine Person abgebildet, die so macht. In Gelb und Schwarz. Von weitem zu erkennen. Dieses Schild und die Botschaft von diesem Schild hätte jeder verstanden. Selbst ein Kind könnte sie verstehen und auch jemand, der die deutsche Sprache überhaupt nicht beherrscht. War für jeden verständlich. Was lernen wir daraus? Was ist der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Fall? In dem Aufzug, selbst wenn er überladen wird, kann einem gar nichts so Schlimmes passieren. Im schlimmsten Fall bleibt der Aufzug stecken. Man drückt auf einen Knopf und eine halbe Stunde später ist man wieder draußen. Der eine oder andere hat ein paar Minuten Angst, aber es passiert nichts Schlimmes. Geht man allerdings in ein Gebäude mit Hochspannungsanlagen rein und man fasst an die falsche Stelle, dann bezahlt man es mit dem Leben. Wir lernen daraus, je schwerwiegender die Konsequenzen, desto deutlicher muss die Botschaft sein. Desto einfacher muss die Botschaft sein und für jeden verständlich. Das ist die Message. Was bedeutet das jetzt für die Propheten? Für die Männer Gottes? Die Männer, die Gott geschickt hat, um den Menschen zu erklären, was der Sinn von dem Ganzen ist und wo das Ganze hinführt, wie das Ganze endet. Die müssten doch noch viel eher ihre Botschaft in einfache Worte verpacken und dafür sorgen, dass jeder in der Lage ist, sie zu verstehen. Jeder Mensch, der ihnen begegnet und der von ihnen irgendwas mitbekommt, der muss doch nach Hause gehen und klar und deutlich verstanden haben, worum das Ganze hier geht. Die Konsequenzen sind doch viel schwerwiegender als im Aufzug oder in diesem Hochspannungsgebäude. Die Konsequenzen im Jenseits sind ewig. Das heißt, wenn irgendjemand dafür gesorgt haben muss, dass wirklich jeder Mensch, dem er begegnet, seine Botschaft versteht, dann sind das die Propheten. Was bedeutet das für Jesus? Was ist denn die Botschaft des Christentums, die er ja hätte predigen müssen? Die Botschaft kann man zusammenfassen in folgenden Worten. Es gibt einen dreifaltigen Gott, der Mensch geworden ist, um am Kreuz zu sterben für die Sünden der Welt. Wer das glaubt, wird gerettet. Wer das ablehnt, der wird verdammt im Jenseits. Das ist die Botschaft. Und das hätte Jesus dem Menschen vermitteln müssen. Darauf hätte er Acht geben müssen. Dann schauen wir uns an, was er gemacht hat. Was hat er denn gepredigt? Wir haben Berichte darüber in den Evangelien. Matthäus beschreibt am Anfang die Geburtsgeschichte von Jesus. Und die Mission von Jesus beginnt im Alter von 30 Jahren. Jesus zieht durch die Lande und predigt. Was predigt er? Matthäus schreibt, seine Predigt war: Tut Buße, das Himmelreich ist nahe. Und wir lesen später von der Bergpredigt. Jesus steht auf einem Berg und tausende von Menschen um ihn herum. Und er erklärt ihnen jetzt die Religion. Er erklärt ihnen seine Botschaft. Aber was überbringt er ihnen? Was erklärt er diesen Menschen? Die Bergpredigt fängt an. Sie beginnt mit Seligpreisungen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Und es geht so weiter. Noch ein paar weitere Seligpreisungen. Danach erklärt Jesus die Gebote des Alten Testaments. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen. Und er gibt den Menschen ein Verständnis davon, was damit ursprünglich gemeint war. Er warnt die Menschen vor der Heuchelei. Er warnt die Menschen davor, andere Menschen zu verurteilen und zu richten. Und er gibt ihnen einige Gleichnisse. Das ist der Inhalt der Bergpredigt. Was fällt uns hier auf? Wo ist die Botschaft, die er dem Menschen hätte überbringen müssen? Wo erklärt er einem Menschen, dass es einen dreifaltigen Gott gibt, der stirbt für die Sünden der Welt? Diese Menschen, die von der Bergpredigt nach Hause gegangen sind, gibt es tatsächlich einen einzigen unter diesen Menschen, von dem man erwarten könnte, er hat die christliche Botschaft verstanden? Er hat doch nicht ein einziges Wort davon gehört. Wir erfahren im Markus-Evangelium, dass ein Mensch zu Jesus kommt und ihn direkt fragt, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Was wäre die Antwort gewesen? Was hätte Jesus ihm sagen müssen? Glaube daran, dass Gott Mensch geworden ist, um für die Sünden der Welt zu sterben. Das hätte ihn retten müssen, oder? Aber war das die Antwort von Jesus? Hat Jesus ihm das geantwortet? Die Antwort Jesu ist folgendermaßen. Du kennst doch die Gebote und erzählt sie auf. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, etc. Und der Mann sagt ihm, das mache ich alles. Dann sagt Jesus ihm, eins fehlt noch. Geh hin, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Dann folge mir nach. Das ist die Botschaft von Jesus. Dieser Mensch, wenn er nach Hause gegangen ist, was hat er verstanden von der christlichen Botschaft, die ihm ewiges Leben schenkt? Ich habe genau diese Frage einmal an alle Kirchen in Deutschland geschickt. Exakt die Frage, die dieser Mann gestellt hat. Was muss ich tun, um ewiges Leben zu erlangen? Interessanterweise gibt mir kaum jemand die Antwort, die Jesus gegeben hat. Heutzutage gibt es eine ganz andere Botschaft. In Matthäus Kapitel 22 kommt einer der Schriftgelehrten, kommt zu Jesus und fragt ihn, guter Meister, was ist das höchste Gebot? Und Jesus antwortet ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Dieser Schriftgelehrte des jüdischen Volkes, er fragt ihn schon nach dem höchsten Gebot. Das höchste Gebot dreht sich um die Gottesvorstellung, um den einzigen Gott. Das wäre doch die Gelegenheit gewesen, ihm zu erklären, dass dieser Gott dreifaltig ist. Das hat doch dieser Mensch noch nie vorher gehört. Das wäre doch der Punkt gewesen, hör mal zu, das ist nicht ganz so, wie du es immer verstanden hast. Es gibt dir noch einen Zusatz. Nichts von alledem. Er sagt ihm einfach nur, es gibt einen einzigen Gott. Jesus predigt in den Evangelien an die 40 Gleichnisse. Keines davon hat auch nur im Entferntesten zu tun mit der christlichen Botschaft von einem Gott, der Mensch wird und am Kreuz stirbt für die Sünden der Welt. Nicht eines. Wo predigt er das? Wo bringt Jesus diese Botschaft rüber? Die Leute, die bei der Bergpredigt saßen, mit welchem Recht könnte Gott diese Menschen im Jenseits überhaupt zur Rechenschaft ziehen? Mit welchem Recht könnte er sie bestrafen? Sie haben doch nichts anderes gehört als das, was sie vorher schon kannten, als das, was sie in ihrer jüdischen Religion schon kennengelernt haben. Keiner von denen ist doch nach Hause gegangen und hat seine Religion irgendwie geändert. Sie sind als Juden zu die Bergpredigt gekommen und als Juden wieder nach Hause gegangen. Keiner von denen hätte doch überhaupt Christ werden können. Er hat doch gar nichts davon gehört. Mit welchem Recht könnte Gott sie bestrafen? Und das ist einer der auffälligsten Merkmale in den ganzen Evangelien. Die Botschaft, die Jesus hätte predigen müssen, sie taucht kaum auf. Und wir können uns mal vorstellen, was er für einen Aufwand hätte treiben müssen, um diese Botschaft zu vermitteln. Allein einen dreifaltigen Gott. Wie hätte man einem Juden dieses Gottesbild vermitteln können? Die Juden haben weder vor Jesus, noch während Jesus, noch nach Jesus jemals an so etwas geglaubt. Ob zu Recht oder zu Unrecht, ob das im Alten Testament steht, ist eine ganz andere Geschichte. Fakt ist, sie haben es nicht geglaubt. Sie kannten das nicht. Was hätte er für einen Aufwand treiben müssen, um diesen Menschen zu sagen, dass Gott Mensch geworden ist? Und man muss einmal schauen, wie Gott dieses Volk erzogen hat. Über 1500 Jahre lang. Seit der Gründung von Moses. Das erste, was ihnen verboten wurde, war der Götzendienst. Irgendetwas anderes neben Gott anzubeten. Was ist Götzendienst überhaupt? Götzendienst ist nicht unbedingt eine Statue anzubeten. Götzendienst ist ganz allgemein die Anbetung der Schöpfung. Ein Geschöpf anzubeten, das ist Götzendienst. Und das haben die Juden in ihrer Geschichte immer gelernt. Das dürfen wir nicht machen. Wir dürfen nie ein Objekt der Schöpfung anbeten. Und die wurden hart dafür bestraft. Wenn wir die Geschichten lesen im Alten Testament, wie sie bezahlt haben dafür, dass sie einmal das goldene Kalb angebetet haben. Wie sie bezahlt haben dafür, wenn sie mal Götzen von anderen Völkern angebetet haben. Die haben ihre Lektion gelernt. Und Gott hat ihnen beigebracht, dass Gott kein Mensch ist. Das steht im Alten Testament. Gott sagt in Moses, Kapitel 4, im vierten Buch Moses, 23,19, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass er etwas bereut. und im Buch Hosea, denn ich bin Gott und kein Mensch. Und die haben ihre Lektion begriffen. Die Juden haben das verstanden. Schon Jahrhunderte vor Jesus haben die nie wieder angefangen, ein Objekt der Schöpfung anzubeten. Und sie wussten, Gott ist kein Mensch. Wir beten einen Menschen niemals an. Zur Zeit von Jesus war Palästina von den Römern besetzt. Und als die Römer in Jerusalem einmarschiert sind, da haben die ihre Fahnen mitgebracht und da war ein Bild vom römischen Kaiser drauf. Und die Römer haben ihren Kaiser als Gott verehrt. Als sie damit nach Jerusalem kamen, gab es einen Aufstand unter den Juden. Die konnten das nicht akzeptieren, dass dort Fahnen mit dem Bild eines Menschen, der als Gott verehrt wird, in die Stadt getragen wird. Es gab einen Riesenaufstand und selbst die römischen Besatzer, die mussten wieder abhauen. Das war für die Juden nicht akzeptabel, denn Gott ist kein Mensch. Die waren nicht einmal bereit, im jüdischen Tempel römisches Geld zu akzeptieren. Die römischen Münzen hatten auch ein Bild von dem Kaiser. Und die Juden haben gesagt, diese Bilder, Menschenbilder, die als Gott verehrt werden, die kommen bei uns nicht in den Tempel. Die haben vorher Wechselstuben eingerichtet und spezielles Tempelgeld. Nur damit nicht ein Menschenbild, was als Gott verehrt wird, in den Tempel reinkommt. Die waren so empfindlich, was diesen Punkt betrifft. Aber nicht einfach so. Sie wurden über 1500 Jahre hinweg von Gott so erzogen, dass sie diese Lektion lernen. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, vor 2000 Jahren kommt jemand und versucht, diesen Menschen beizubringen, dass Gott Mensch geworden ist. Kann man erwarten, dass diese Menschen das glauben? Ehrlich gesagt, ich müsste mit so einem Juden Mitleid haben. Das, was er 1500 Jahre lang gelernt hat, was die größte Falschheit auf diesem Planeten ist, ist urplötzlich die einzige Wahrheit. Das, was ihm gestern noch den garantierten Zorn von seinem Herrn eingebracht hat, ist heute plötzlich der einzige Weg zu seiner Rettung. Welche Weisheit kann dahinter gesteckt haben? Die Juden waren das letzte Volk auf diesem Planeten, die vor 2000 Jahren so eine Botschaft hätten akzeptieren können. Welchen Aufwand hätte also Jesus betreiben müssen, um diesen Menschen das zu vermitteln? Das, was er gemacht hat, hätte bei weitem nicht ausgereicht. Sie hatten nicht einmal ein verwandtes Konzept mit der Erlösung, von der Erlösung von ihren Sünden. Sie hatten ganz andere Vorstellungen. Die waren ganz einfach gestrickt. Die Juden haben gedacht, okay, wenn wir eine Sünde begehen, wir können das Ganze bereuen, wir können Gott um Verzeihung bitten, wir ändern unser Leben und dann ist die Sache erledigt. Anders haben die das jetzt gar nicht vorgestellt. Die haben gar nicht erwartet, dass irgendjemand kommt und für ihre Sünden stirbt. Das war für sie gar nicht notwendig. Ob denen das im Alten Testament wieder verkündet wurde oder nicht verkündet wurde, ist ein ganz anderes Thema. Fakt ist, sie haben das nie geglaubt. Sie hatten schon ein Konzept. Das ist etwas völlig Fremdes für sie, dass jemand stirbt für ihre Sünden. Was hätte Jesus für einen Aufwand betreiben müssen? Interessanterweise findet man ganz vereinzelt in den Evangelien tatsächlich Hinweise auf diese Botschaft. Wir finden im gesamten Markus-Evangelium zwei Stellen, wo Jesus einmal sagt, er vergießt sein Blut für die Sünden der Welt. Interessanterweise nicht, wenn er vor den Menschen predigt. In beiden Fällen ist das Ganze im Kreis seiner Jünger. Einmal beim letzten Abendmahl und einmal, wo sich zwei Jünger über ein ganz anderes Thema unterhalten. Man findet auch im Matthäus-Evangelium zwei solcher Stellen. Im Lukas-Evangelium eine einzige. Und da ist noch einmal strittig, ob sie überhaupt ursprünglich Teil des Lukas-Evangeliums war. Ist das eine deutliche Verkündigung? Kann man wirklich davon ausgehen, dass Jesus einen großen Aufwand betrieben hat, um seinem Volk diese Botschaft zu überbringen? Das Interessante ist, an keiner Stelle in den Evangelien verlangt er von irgendjemandem überhaupt zu glauben, dass er am Kreuz stirbt für die Sünden der Welt. Keinmal sagt er jemandem das. Es ist interessant, dass man einen Satz findet, wo er selber sagt, mein Blut wird für die Erlösung der Welt hingegeben. Das findet man. Er verlangt aber von niemandem, das überhaupt zu glauben. Warum sollte er das auch? Es ist auch gar nicht logisch. Was ist denn das Beispiel, was wir immer hören, warum dieses Vergießen des Blutes notwendig ist? Wenn ich falsch parke, dann muss ich mein Parkticket bezahlen. Wenn ich das nicht mache, macht es ein anderer. Okay. Wenn jetzt ein anderer kommt und mein Parkticket bezahlt, verlangt die Stadt von mir, dass ich das glaube, dass er das gemacht hat? Na? Wenn Jesus für die Sünden der Welt bezahlt hat, schön und gut. Dann gibt es keine Sünden mehr auf diesem Planeten. Aber ob ein Mensch das glaubt oder nicht, er hat doch sowieso dafür bezahlt. Warum muss überhaupt irgendein Mensch das glauben? Aber er verlangt das auch von niemandem. Er kommt zu keinem Menschen und sagt ihm, du musst an meine Kreuzigung, an meinen Tod, an meine Erlösung glauben. Er verlangt, dass man an ihn glaubt. Richtig. Das hat Moses auch verlangt. Er hat gesagt, dass man durch ihn zu Gott findet. Okay, das hätte Moses auch sagen können. Aber er verlangt von keinem, dass er an seine Erlösung und an seinen Kreuzestod glaubt. Ganz interessant. Man findet auch zwei Stellen im Johannesevangelium, wo Jesus andeutet oder anscheinend andeutet, dass er Gott wäre. Man findet einen Vers im Johannesevangelium, wo Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Das ist ein Vers, der steht dazu. Und das könnte man auch so verstehen. Man könnte davon verstehen, dass Jesus versucht hat, den Menschen zu vermitteln, er wäre Gott. Ich biete mal eine alternative Interpretation für diesen Vers. Ich sage einmal, Jesus wollte den Menschen vermitteln, dass er und Gott an einer gemeinsamen Sache arbeiten. Dass er jemand ist, der Gottes Willen umsetzt. Ist auch eine mögliche Interpretation. Wie wissen wir jetzt, ob das die richtige Interpretation ist oder die falsche? Wie kann man überhaupt Interpretationen gegeneinander abwägen? Wie kann man das herausfinden? Es gab vor ein oder zwei Jahren, gab es in Amerika einen Bestseller. Jemand hat über Jesus geschrieben, Jesus the Zealot. Jesus der Zelote. Zeloten, das war so eine Untergrundgruppierung bei den Juden. Das war so eine Gruppierung, die waren im Untergrund und die wollten irgendwie mit Waffengewalt in geheimer Art und Weise die römische Besatzung stürzen. Salopp formuliert, die waren so eine Art jüdische Al-Qaida. So würde man das heute formulieren. Und ein Autor schreibt ein ganzes Buch darüber, um zu sagen, dass Jesus von denen ein Anführer war. Das war seine Message. Aber wie hat er das begründet? Der hat das ja nicht einfach so geschrieben. Er sagte, wir müssen uns überlegen, dass Jesus gekreuzigt wurde und die Römer haben normalerweise Rebellen gekreuzigt. Dann hat er Verse aus den Evangelien rausgesucht. Denkt nicht, ich bin gekommen, den Frieden zu bringen. Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das sind die Dinge, die da stehen. Man findet hier und da einige Verse, womit man das begründen kann. Woher wissen wir aber, dass diese Geschichte, dass Jesus der Anführer einer jüdischen Al-Qaida war, dass das Unsinn ist? Woran können wir das erkennen? Diese Interpretation passt gar nicht zu dem Rest, den wir von Jesus wissen. Ich kann zwei, drei Stellen dafür finden, die das ausdrücken, ohne Zweifel. Aber sie passt nicht zu dem Gesamtbild. Sie passt nicht zu dem, was ich über diese Menschen da vorne und hinten lese. Es passt gar nicht dazu. Nehmen wir jetzt nochmal diesen einen Vers. Jesus sagt den Menschen, ich und der Vater sind eins. Passt das zu dem Rest, den wir von Jesus wissen? Passt das zu irgendeiner anderen Stelle, wo Jesus sich als Gott darstellen soll? Passt das zu dem Bild, das wir durch den Rest der Evangelien bekommen? Es passt nicht dazu. Der gesamte restliche Teil aller Evangelien vermittelt mir ein einziges Bild, dass Jesus ein Mensch war. Wenn ich jetzt einen einzigen Vers finde, der was anderes ausdrücken könnte, dann ist es wahrscheinlicher, dass Jesus doch den Menschen predigen wollte. Er war ein Mensch und ich verstehe das vielleicht falsch. Er hat noch einen anderen Vers, auch im Johannesevangelium. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und auch das wird gerne interpretiert, als wenn Jesus sagen wollte, ich bin Gott. Aber ist das eine Art und Weise, wie Gott sich vorstellt? Ich stelle mir mal vor, Bill Gates würde sich so vorstellen. Er kommt irgendwo hin und sagt, wer mich sieht, sieht den Gründer von Microsoft. Das ist doch keine Art und Weise, wie man sich vorstellt. Wenn Bill Gates irgendwo hinkommt, er sagt, ich bin Bill Gates, ich bin der Chef von Microsoft. Und auch Gott stellt sich gar nicht auf diese Art und Weise vor. Wir haben das komplette Alte Testament. Ich stelle mir einmal vor, Moses, als er zum Propheten berufen wurde, er läuft durch die Wüste, er sieht irgendwo diesen brennenden Baum und er kommt dorthin. Und er hört eine Stimme, die sagt, wer mich hört, hört die Stimme Gottes. Ist das eine klare Aussage? Gott stellt sich so gar nicht vor. Als Moses kommt, sagt er ihm, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Die Sache ist klar. Man muss alleine mal im Alten Testament schauen, wie oft man den Ausdruck findet, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, euer Gott. Das ist die Vorstellung Gottes. Wenn Gott sich einem Menschen offenbart, dann drückt er das auf diese klare und eindeutige Art und Weise auf. Da muss man auch nicht interpretieren. Jeder versteht das. Wenn Gott sich vorstellt, ist es klar. Jesus macht das überhaupt nicht. Als Jesus zu seinen Jüngern kommt, er beruft seine Jünger, folgt mir nach, ich will aus euch Menschen Fischer machen. Versteht einer von diesen Jüngern, dass es Gott ist, der sich ihnen gerade vorstellt? Kann man das darunter verstehen? Stellen wir uns aber mal vor, Gott wäre tatsächlich dreifaltig. Und man würde jetzt Verse im Alten Testament finden, die das aussagen wollen. Und das ist eine häufig gemachte Aussage. Dass das ganze Alte Testament ist, eine einzige Geschichte von einem dreifaltigen Gott, der einen Messias schickt, um am Kreuz zu sterben für die Sünden der Welt. Sagen wir, das war tatsächlich so. Wir bräuchten gar nicht die Aussagen von Jesus, das wäre alles schon klar festgelegt im Alten Testament. Wir hätten das Alte Testament, was eine einzige Geschichte ist, die auf Jesus hinführt, und wir hätten dort sogar einen dreifaltigen Gott. Und es gibt Verse, die auch manchmal so interpretiert werden. Es gibt einen Vers im Alten Testament, wo Gott sagt, lasst uns die Menschen machen, zu wem hat er geredet. Es gibt den einen oder anderen Vers. Ich müsste mir aber dann die Frage stellen, woher kommt das, dass die Juden niemals an einen dreifaltigen Gott geglaubt haben? Wie kann das sein? Das Alte Testament ist deren Schrift. Und die ist nicht einfach so zu denen herabgekommen. Sie haben Propheten bekommen, denen diese Schrift offenbart wurde und die ihnen diese Schrift erklärt haben. Jetzt stellen wir uns einmal vor, das gesamte Alte Testament ist wirklich eine Geschichte, die von einem gekreuzigten Messias spricht und von einem dreifaltigen Gott. Wie kann es sein, dass die Juden das nie geglaubt haben? Innerhalb von 1500 Jahren, niemals. Es sind so viele Propheten zu ihnen gekommen, manchmal sogar zwei in einer Generation. Keiner von denen hat es verstanden, ihnen diese Verse so zu erklären. Nicht einmal Jesus bringt das ja deutlich rüber. Nicht einmal er erklärt die Verse im Alten Testament, so wie man sie ja eigentlich zu verstehen hätte. Was würde mir das über die Propheten sagen, die Gott zu den Menschen geschickt hat? Was würde mir das über diese Menschen sagen, die Gott schickt, um den Menschen ihre Botschaft beizubringen? Ich habe selber einmal als Lehrer gearbeitet. Wenn ich ein Jahr lang eine Klasse unterrichte und am Ende des Jahres stellt sich heraus, dass keiner in der Klasse den Stoff begriffen hat, dann würde die Schulleitung nicht zu den Schülern hinkommen und sagen, was hast du für bekloppte Schüler? Die würden zu mir als Lehrer kommen. Die würden sagen, was ist los mit dir? Bist du nicht in der Lage, diesen Menschen das beizubringen? Was stimmt mit dir nicht? Was würde mir das über die Propheten sagen, die im gesamten Alten Testament immer wieder zu den Juden gekommen sind, die ihnen ihre Schrift erläutert haben und trotzdem haben sie 1500 Jahre lang nicht kapiert, worum es geht? Das würde mir nicht sagen, dass die Juden ein stöckisches Volk sind. Es würde mir sagen, dass die Menschen, die Gott zu ihnen geschickt hat, vollkommen ungeeignet waren, eine Botschaft zu predigen. Diese Lektion müsste ich daraus lernen. Man merkt deswegen auch einen deutlichen Unterschied in dem, was Jesus und die Propheten im Alten Testament predigen und in dem, was ein Missionar heute predigt. Warum ist das so? Der Grund ist, die predigen zwei verschiedene Religionen. Es sind zwei verschiedene Religionen. Wenn ich heute einen Missionar reden höre, ein Missionar, der vor einem jüdischen Volk predigt, das, was er den Juden beibringt, ist etwas ganz anderes, was jeder Prophet im Alten Testament erzählt hat. Es gibt kaum Gemeinsamkeiten da. Die zentrale Botschaft von Jesus, die taucht bei ihm auch überhaupt nicht auf. Es sind zwei verschiedene Religionen. Das ist der Grund, warum man in Jesu Botschaft kaum Hinweise darauf findet. Jesus hat nie versucht, die Religion dieser Menschen zu ändern. Warum hat er das nicht versucht? Er muss doch davon ausgegangen sein, dass die Menschen, vor denen er predigt, schon die richtige Religion haben. Deswegen ist keiner zu ihm gekommen, hat sich eine Predigt angehört, ist nach Hause gegangen und hat irgendwie seine Religion geändert. Die haben im Wesentlichen noch exakt das Gleiche geglaubt wie vorher. Man sieht diese Sache am deutlichsten, wenn man sich anschaut, was die erste Generation von Jesus geglaubt hat. Jesus hat nicht nur vor unbekannten Menschen gepredigt. Jesus hat eine Generation von Jüngern herangebetet. Menschen, die ihm nahe standen. Menschen, die seine Botschaft sehr gut verstanden haben. Und Menschen, die auch damit beauftragt wurden, seine Botschaft weiter zu verbreiten. Wenn man sich diese Generation einmal anschaut, dann bekommt man eine Idee davon, was tatsächlich die Botschaft von Jesus war.